Verehrte Kollegin, verehrter Kollege. Da Gesetzgebungsprojekte noch einige Zeit auf sich warten lassen werden, konzentrieren wir unsere Berichterstattung weiter auf Rechtsprechung und Verwaltung. In unserem ersten BFH-Fall ging es um eine Frage der steuerlichen Bilanzierung, die hohe Breitenwirkung hat, weshalb auch das BMF dem Verfahren beigetreten war. Die Rechtsfrage war, ob auch für Kleinbeträge Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden sind. Die Bilanzierungspraxis wird vom Entscheidungsergebnis vermutlich nicht begeistert sein, aber zunächst der Sachverhalt.
Im Streitfall klagte ein Einzelunternehmer, der Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielte und seinen Gewinn durch Bilanzierung ermittelte. In den Streitjahren 2015 bis 2017 leistete er jeweils Ausgaben zum Jahresende, die zeitraumbezogen waren und teilweise das jeweils folgende Geschäftsjahr betrafen. Die Beträge, zum Beispiel für Versicherungen oder Kfz-Steuer, lagen im zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Bereich. Für diese Beträge bildete der Kläger keine Rechnungsabgrenzungsposten. Demgegenüber war das Finanzamt der Meinung, dass auch für Kleinbeträge Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden seien, weshalb es entsprechend geänderte Einkommensteuerbescheide erließ. Dagegen wandte sich der Kläger mit seiner Sprungklage, die erfolgreich war. Das Finanzgericht entschied unter Bezugnahme auf einen Kostenbeschluss des BFH aus dem Jahr 2010, dass wegen der geringen Bedeutung der Aufwendungen Rechnungsabgrenzungsposten nicht gebildet werden mussten.
Mit dieser Entscheidung war das Finanzamt nicht einverstanden und wandte sich an den BFH. Dessen 10. Senat hatte damit die Gelegenheit, seine 2010 nur in einem Kostenbeschluss geäußerte Auffassung erneut zu überprüfen. Er gelangte zu folgendem Urteil.
Entgegen der Vorinstanz sind Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 5 Absatz 5 EStG auch dann zu bilden, wenn die Ausgaben geringfügig sind. Weder dem Grundsatz der Wesentlichkeit noch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz lässt sich eine Einschränkung der Pflicht zum Ansatz von Rechnungsabgrenzungsposten auf wesentliche Fälle entnehmen. Soweit der Senat in seinem Kostenbeschluss aus dem Jahr 2010 entschieden hat, dass ein solches Wahlrecht in Fällen von geringer Bedeutung besteht, hält er hieran nicht mehr fest. Die Existenz des Grundsatzes der Wesentlichkeit steht zwar außer Frage. Für ein Wahlrecht im Rahmen des § 5 Absatz 5 EStG hätte es aber einer gesetzlichen Regelung bedurft, wonach es dem Steuerpflichtigen erlaubt ist, in Fällen von geringer Bedeutung auf eine genaue Abgrenzung zu verzichten. Auch aus der Gesetzesbegründung ergibt sich nicht, dass der Gesetzgeber bei § 5 Absatz 5 EStG eine Untergrenze für Fälle von geringer Bedeutung vorsehen wollte. Somit kommt auch eine wortlaut einschränkende Auslegung des Gesetzes nicht in Frage.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind somit auch bei geringfügigen Beträgen zu bilden. Weder dem Grundsatz der Wesentlichkeit noch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz lässt sich eine Einschränkung der Pflicht zur Bildung auf wesentliche Fälle entnehmen. Bei unserem nächsten Fall ging es um die bislang noch nicht abschließend entschiedene Rechtsfrage der Zulässigkeit der Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG bei ausländischen Personengesellschaften.
Im Streitfall klagte der Gesellschafter einer luxemburgischen Personengesellschaft C, die einer deutschen GmbH und Co. KG entsprach. Die C betrieb einen Goldhandel. Für die Besteuerung der deutschen Gesellschafter erstellte die C Einnahmenüberschussrechnungen nach § 4 Absatz 3 EStG, die sie den Feststellungserklärungen zugrunde legte. Das Finanzamt erließ indessen einen Feststellungsbescheid, in dem der Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt wurde, weil die C wegen einer in Luxemburg gegebenen Buchführungspflicht für die Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 EStG gesperrt sei. Dagegen wandte sich die C nach erfolgloser Klage an den BFH.
Nach § 4 Absatz 3 Satz 1 ESDG ist die Ermittlung des Gewinns durch Einnahmenüberschussrechnung nur zulässig, wenn der Steuerpflichtige nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und wenn er auch freiwillig keine Bücher führt und keine Abschlüsse erstellt.
Ob eine ausländische Buchführungs- und Abschlusspflicht zum Ausschluss des Gewinnermittlungswahlrechts führen kann, hat der BfH noch nicht abschließend entschieden. Der erkennende Senat bejaht diese Frage. Auch ausländische gesetzliche Buchführungs- und Abschlusspflichten führen zum Ausschluss der Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Absatz 3 ESTG. Die gegenteilige Ansicht im Schrifttum verkennt sowohl den Wortlaut als auch den Zweck des Gesetzes. Die Einnahmenüberschussrechnung stellt gegenüber der Bilanzierung eine Vereinfachung dar. Werden bereits Bilanzen aufgestellt, lässt sich dieser Vereinfachungszweck nicht mehr erreichen. Dabei spielt es keine Rolle, nach welchem Recht die Verpflichtung zur Bilanzierung besteht. Es kommt auch nicht darauf an, ob die ausländischen Pflichten mit denen nach deutschem Recht funktions- und informationsgleich sind. Daher ist es auch nicht erforderlich, dass sich der nach deutschen Gewinnermittlungsvorschriften ergebende Gewinn aus den ausländischen Abschlüssen ohne nennenswerte Umrechnungen entnehmen lässt. Entspricht der ausländische Abschluss nicht der Gewinnermittlung nach deutschem Steuerrecht, ist vielmehr eine entsprechende Überleitungsrechnung vorzunehmen.
Für den Fall, dass keine ausländische Buchführungs- und Bilanzierungspflicht besteht, die diesen Anforderungen genügt, kann sich eine Sperrwirkung auch aus einer freiwilligen Bilanzierung ergeben. Hier führt der BfH aus:
Der Steuerpflichtige hat sein Wahlrecht nach § 4 Absatz 3 ESTG ausgeübt, indem er die Einnahmenüberschussrechnung oder den Betriebsvermögensvergleich fertigstellt und diese Gewinnermittlung als endgültig ansieht. Führt die Personengesellschaft tatsächlich Bücher im Ausland und stellt sie dort tatsächlich einen Abschluss nach ausländischem Recht auf, ohne auch eine Einnahmenüberschussrechnung zu erstellen, ist das Wahlrecht zugunsten der Bilanzierung ausgeübt. Will die Personengesellschaft für Zwecke der Ermittlung der für das deutsche Steuerrecht maßgebenden Einkünfte hingegen die Einnahmenüberschussrechnung wählen, muss das Wahlrecht entsprechend ausgeübt werden, bevor im In- oder Ausland eine Gewinnermittlung durch Bilanzierung erfolgt. Anderenfalls entfaltet die einmal endgültige Gewinnermittlung durch Bilanzierung eine Sperrwirkung für die Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 ESTG.
Nach diesen grundsätzlichen Festlegungen verwies der BfH den Fall an das Finanzgericht zur erneuten Verhandlung zurück und gab dazu folgende Anweisungen.
Das Finanzgericht wird im zweiten Rechtsgang zu ermitteln haben, ob nach luxemburgischen gesetzlichen Vorschriften eine Verpflichtung bestand, Bücher zu führen und Bilanzen zu erstellen. Bei Bejahung dieser Frage ist die Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrechnung gesperrt. Sollte diese Frage indessen zu verneinen sein, wird das Finanzgericht zu prüfen haben, ob die luxemburgische Gesellschaft bereits vor Einreichung der Einnahmenüberschussrechnung die nach luxemburgischen Vorgaben erstellten Bilanzen tatsächlich fertiggestellt und als endgültig angesehen hat, indem sie sie zum Beispiel den luxemburgischen Steuerbehörden übermittelt hat. Ist das der Fall, kommt eine Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 3 ESTG für die deutschen Mitunternehmer nicht mehr in Betracht.
Es bleibt noch anzumerken, dass es sich bei diesem Fall um eine sogenannte Goldfinger-Gestaltung handelte, die auf die Zuweisung eines dem Progressionsvorbehalt unterliegenden hohen Anfangsverlusts zielte. Solche Gestaltungen sind seit dem 01.03.2013 nicht mehr möglich, weil unabhängig von der Gewinnermittlung die Vorschrift zum Progressionsvorbehalt nach § 32b ESTG geändert worden ist. Die Frage, ob eine ausländische Personengesellschaft den Gewinn nach § 4 Absatz 3 ESTG ermitteln kann oder nicht, ist aber nicht nur für diese speziellen Steuergestaltungen von Bedeutung und vom BfH nunmehr entschieden. Erhält jemand einen Schadensersatz, kann dieser einkommensteuerpflichtig sein, wenn er durch einkommensteuerpflichtige Tätigkeit veranlasst ist. In einem aktuellen Fall hatte sich der 4. Senat des BFH mit einer Schadensersatzleistung für einen Kommanditisten aus der Prospekthaftung zu befassen.
Im Streitfall ging es um einen Kommanditisten, der sich mit einer Vielzahl anderer Anleger an einer gewerblich tätigen GmbH und Co. KG beteiligte. Diese Beteiligung wurde dem Kommanditisten von einem Dritten vermittelt, unter Verwendung eines Fondsprospekts. Der Kommanditist und jetzige Kläger erstritt in der Folgezeit vor dem Zivilgericht Schadensersatzleistungen nebst Zinsen gegen den Ersteller des Fondsprospekts wegen fehlerhafter Angaben. Der Schadensersatz wurde dem Kläger Zug um Zug gegen Abtretung seiner Ansprüche aus der Beteiligung an der KG zugesprochen. Die Schadensersatzleistung einschließlich der Zinsen erfasste das für die KG zuständige Finanzamt im Feststellungsbescheid der KG als laufenden Sonderbetriebsgewinn. Dagegen legte der Kläger Einspruch ein und begehrte die Feststellung der Schadensersatzleistung als Teil eines Veräußerungsgewinnes nach § 16 ESTG, weil er den Kommanditanteil gegen die Schadensersatzleistung abgetreten hatte. Zudem begehrte er die Minderung seiner gewerblichen Einkünfte um die ihm zugesprochenen Zinsen, da es sich hier um Einkünfte aus Kapitalvermögen handle, die er im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung zu versteuern habe.
Das Finanzamt wies den Einspruch zurück. Die anschließende Klage hatte aber Erfolg. Das Finanzgericht berief sich auf ein Urteil des BFH aus dem Jahr 2016 und entschied, dass der erhaltene Schadensersatz nebst Zinsen nicht einkommensteuerbar sei, sodass sich die weitere steuerliche Qualifizierung erübrige. Dagegen wandte sich das Finanzamt mit seiner Revision an den BFH. Dessen 4. Senat entschied im Hinblick auf die Steuerbarkeit der Einnahmen Folgendes:
Das vom Finanzgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegte Urteil des BFH aus dem Jahr 2016 betraf die Beteiligung an einer vermögensverwaltend tätigen Personengesellschaft. Vermögenszuwächse oder Vermögensminderungen sind bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften nicht umfassend steuerverstrickt. Daher führt ein Schadensersatz, der einen Wertverlust des Anteils kompensiert, dort grundsätzlich nicht zu steuerbaren Einnahmen. Etwas anderes gilt aber in dem hier streitigen Fall einer mitunternehmerischen Beteiligung. Auch hier gewährt der Anspruch aus der Prospekthaftung einen Ausgleich für die erlittene Wertminderung des Anteils des Mitunternehmers. Dieser Anteil ist aber steuerverstrickt. Ein Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung oder Aufgabe eines Mitunternehmeranteils unterliegt stets der Einkommensteuerpflicht. Folglich führt der Anspruch eines Mitunternehmers aus der Prospekthaftung zu steuerbaren Einkünften des Mitunternehmers aus seiner Beteiligung. Zu diesen Einkünften gehören dann auch die Zinsen im Zusammenhang mit dem Schadensersatzanspruch, da auch diese durch die Mitunternehmerstellung und nicht durch eine private Kapitalanlage veranlasst sind.
Die Entscheidung des Finanzgerichts, wonach sowohl der Schadensersatz als auch die Zinsen überhaupt nicht steuerbar sind, erweist sich somit als unzutreffend. Abgelehnt hat der BFH aber auch die Meinung des Klägers, dass der Schadensersatz und die Zinsen unterschiedlich zu werten sind. Beide Ansprüche führen zu Einkünften aus Gewerbebetrieb. Zu der ursprünglich zwischen dem Finanzamt und dem Kläger strittigen Qualifizierung als laufender Sonderbetriebsgewinn oder begünstigter Veräußerungsgewinn entschied der BFH wie folgt:
Die durch die Mitunternehmerstellung des Klägers veranlasste Schadensersatzleistung führt dann zu einem Veräußerungsgewinn nach § 16 ESTG, wenn der Schadensersatz Zug um Zug gegen Übertragung der Kommanditbeteiligung gewährt wird. Erhält der Mitunternehmer die Schadensersatzleistung indessen gegen die Abtretung von anderen Ansprüchen, handelt es sich um laufenden Sonderbetriebsgewinn. Die bisherigen Feststellungen des Finanzgerichts reichen nicht aus, um dies abschließend zu entscheiden. Die Sache wird daher zurückverwiesen. Das Finanzgericht muss Feststellungen nachholen, ob Gegenstand des zivilgerichtlichen Urteils die Zahlung von Schadensersatz gegen Übertragung der Kommanditbeteiligung war oder gegen die Abtretung anderer Ansprüche.
Als grundsätzliche Erkenntnis der Entscheidung kann jedenfalls festgehalten werden:
Der Schadensersatzanspruch eines Mitunternehmers wegen Prospekthaftung führt zu gewerblichen Einkünften aus seiner mitunternehmerischen Beteiligung. Besteht die Schadensersatzpflicht gegen Übertragung der Kommanditbeteiligung selbst, liegt ein Veräußerungsgewinn nach § 16 ESTG vor. Andernfalls führt der Schadensersatz zu laufendem Sonderbetriebsgewinn nach § 15 ESTG.
In unserem nächsten Fall ging es um ein Familienunternehmen, das im Baugewerbe tätig war. Die steuerliche Rechtsfrage war, ob durch den Tod des Vaters eine Betriebsaufspaltung entstanden ist.
Der Vater war bis zu seinem Tod alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Betriebs GmbH. Seine Frau war allein Eigentümerin des Betriebsgrundstücks, das sie der GmbH zur Nutzung überließ. Bis dahin lag mangels personeller Verflechtung also keine Betriebsaufspaltung vor. Im Streitjahr 2010 verstarb der Vater. Erben waren neben seiner Ehefrau zu 50%, die beiden Söhne zu je 25%, wobei einer der Söhne noch minderjährig war. Für diesen ordnete das Familiengericht eine Ergänzungspflegschaft an. Die Mutter, der erwachsene Sohn sowie die Ergänzungspflegerin bestellten nach einigen Monaten schließlich die Mutter zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin der GmbH. Von den Beschränkungen nach § 181 BGB wurde sie nicht befreit. Das Finanzamt vertrat die Ansicht, dass mit der Bestellung der Mutter zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin neben der bereits bestehenden sachlichen Verflechtung auch eine personelle Verflechtung mit der GmbH eingetreten sei. Gegen ihren Willen habe sie als Geschäftsführerin nicht mehr abberufen werden können. Dagegen klagten die Mutter und der erwachsene Sohn erfolgreich vor dem Finanzgericht, das eine Betriebsaufspaltung ablehnte, weil die Mutter nur über einen Anteil von exakt 50% verfügte, sodass keine personelle Verflechtung gegeben sei.
Gegen die Entscheidung wandte sich das Finanzamt an den BFH. Auch das BMF ist dem Verfahren beigetreten. Der 10. Senat des BFH, der über die Revision entschieden hat, erläutert in seinem Urteil zunächst die Grundsätze von personeller und sachlicher Verflechtung und stellt fest, dass hier nur die personelle Verflechtung streitig ist. Dazu führt er dann Folgendes aus:
Damit ein Gesellschafter eine GmbH beherrscht, ist es gesellschaftsrechtlich ausreichend, aber auch notwendig, dass er über die Stimmrechtsmehrheit verfügt, die der Gesellschaftsvertrag für Gesellschafterbeschlüsse vorschreibt. Dies gilt selbst dann, wenn der Gesellschafter ansonsten die laufende Geschäftsführung innehat. Exakt 50% der Stimmen reichen grundsätzlich noch nicht aus. Die Beherrschung muss jedoch nicht von einer Person ausgehen, sondern kann auch durch eine Personengruppe mit einem einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen erfolgen. Eine solche Personengruppe durch Zurechnung der Stimmrechte des minderjährigen Sohnes zu den Stimmrechten der Mutter ist aber im Streitfall ausgeschlossen, denn es lagen keine gleichgerichteten Interessen vor. Aufgrund der Bestellung der Ergänzungspflegerin können die Anteile des minderjährigen Sohnes der Mutter nicht zugerechnet werden, denn die Ergänzungspflegerin vertritt die Interessen des Sohnes unabhängig von den Interessen der Mutter. Selbst im Zeitraum zwischen dem Tod des Vaters und der Bestellung der Ergänzungspflegerin war eine Zurechnung nicht möglich. Denn auch in diesem Zeitraum wäre eine wirksame Stimmabgabe des minderjährigen Sohnes nur mit einer Ergänzungspflegschaft möglich gewesen. Eine Beherrschung der GmbH ergibt sich im Streitfall auch nicht daraus, dass die Mutter zugleich Geschäftsführerin der GmbH wurde und so die sogenannten Geschäfte des täglichen Lebens der Betriebsgesellschaft bestimmen konnte. Es fehlt die weiterhin notwendige Mehrheitsbeteiligung an der GmbH.
Das Finanzamt hatte auf ein Urteil des 4. Senats des BFH vom 28. Mai 2020 verwiesen, das eine personelle Verflechtung bejaht hatte, wenn eine Person oder Personengruppe zwar nicht nach den Beteiligungsverhältnissen, wohl aber nach ihren Befugnissen zur Geschäftsführung bei der Besitz- und der Betriebsgesellschaft in Bezug auf die die sachliche Verflechtung begründenden Wirtschaftsgüter ihren Willen durchsetzen könne. Davon grenzte sich aber der hier erkennende 10. Senat wie folgt ab.
Der Entscheidung des 4. Senats lag eine besondere Sachverhaltskonstellation zugrunde. Dort hatte eine Personengruppe 100% der Stimmrechte an der Betriebskapitalgesellschaft und 99% an der Besitzpersonengesellschaft. Der 1% Minderheitsgesellschafter konnte aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips in dieser GbR Beschlüsse der beherrschenden Personengruppe verhindern. Lediglich für diese Situation stellte der 4. Senat fest, dass bei der Beherrschung der Geschäfte der laufenden Verwaltung durch die maßgebende Personengruppe trotz des geltenden Einstimmigkeitsprinzips eine personelle Verflechtung vorliege, weil der Personengruppe die alleinige Geschäftsführungsbefugnis für die laufende Verwaltung einschließlich der Nutzungsüberlassung in dem Besitz- und Betriebsunternehmen übertragen sei. Dieser spezielle Fall ist aber nicht auf den Regelfall und damit auch nicht auf den hier streitigen Sachverhalt übertragbar, in dem die Mutter die Betriebs-GmbH nicht beherrscht.
Für den Streitfall gelten also die durch die ständige Rechtsprechung des BFH gefestigten Grundsätze. Und diese lauten in Bezug auf die personelle Verflechtung?
Eine Beteiligung von exakt 50% der Stimmen im Besitz- und Betriebsunternehmen reicht für eine personelle Verflechtung nicht aus. Sind sowohl ein Elternteil als auch dessen minderjähriges Kind an der Betriebskapitalgesellschaft beteiligt, sind die Stimmen des Kindes jedenfalls dann nicht dem Elternteil zuzurechnen, wenn in Bezug auf die Gesellschafterstellung des Kindes eine Ergänzungspflegschaft anzuordnen ist.
Versorgungszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer sind ein steuerliches Minenfeld. Das gilt auch in der Frage des Umgangs mit der Versorgungszusage beim Verkauf der Gesellschaft. Das zeigt folgender Fall des 4. BFH-Senats.
Albert war beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer der B GmbH. Dieser hatte ihm im Jahr 1993 eine Pensionszusage erteilt. Im April 2020 wurden sämtliche Anteile der B GmbH an eine Holding veräußert und die Geschäftsführeranstellung des damals 54-jährigen Albert beendet. Im Zuge der Veräußerung übertrug die GmbH die Pensionsverpflichtung gegenüber Albert auf einen Pensionsfonds. Als Gegenleistung trat die GmbH ihre Ansprüche aus einer zur Deckung der Pensionszusage abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung in Höhe von 257.000 Euro an den Pensionsfonds ab. Die GmbH löste in ihrer Buchführung die für die Pensionsverpflichtung gebildete Rückstellung in Höhe von 233.000 Euro auf. Aus der Differenz beider Werte ergab sich für die GmbH ein Aufwand in Höhe von 24.000 Euro. Einen Antrag auf Verteilung dieses Aufwands gemäß § 4e Absatz 3 ESDG auf 10 Jahre stellte die GmbH nicht. Nachdem das Finanzamt von dem Sachverhalt Kenntnis erlangt hatte, änderte es Alberts Einkommensteuerbescheid für 2010 gemäß § 164 Absatz 2 AO und rechnete seinem steuerpflichtigen Arbeitslohn einen Betrag in Höhe der aufgelösten Pensionsrückstellung von 233.000 Euro zu. Alberts Einspruch und Klage blieben erfolglos, weshalb er sich an den BFH wandte.
Dieser erläutert zunächst die einschlägigen Grundsätze zum Lohnzufluss.
Nach ständiger Rechtsprechung des BFH fließt mit der Zusage des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer künftig Leistungen zu erbringen, Arbeitslohn erst in dem Zeitpunkt zu, indem der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das wirtschaftliche Eigentum verschafft. Der Zufluss von Arbeitslohn ist ferner zu bejahen, wenn der Arbeitgeber mit seinen Leistungen dem Arbeitnehmer einen unmittelbaren und unentziehbaren Rechtsanspruch gegen einen Dritten verschafft. Demzufolge sind Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung gegenwärtig zufließender Arbeitslohn, wenn sich die Sache wirtschaftlich betrachtet so darstellt, als ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Beträge zur Verfügung gestellt und der Arbeitnehmer sie zum Erwerb einer Zukunftssicherung verwendet hätte.
Nach diesen Grundsätzen hat die Übertragung der Pensionszusage von der GmbH auf den Pensionsfonds gegen Ablöseleistung bei Albert zu zusätzlichem Arbeitslohn geführt, meint der BfH. Denn
Albert hat dadurch anstelle der Anwartschaften auf zukünftige Rentenzahlungen im Versorgungsfall gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber einen eigenständigen Rechtsanspruch gegen den Pensionsfonds auf Versorgung erhalten. Vorliegend ist die bisherige betriebliche Altersversorgung in Form einer Direktzusage auf eine Altersversorgung durch einen Pensionsfonds übergeleitet worden. Dieser Wechsel des Durchführungswegs von einer Direktzusage mit nachgelagerter Besteuerung zu einem Pensionsfonds als Durchführungsweg mit einer vorgelagerten Lohnbesteuerung führt zu lohnsteuerpflichtigen Leistungen des Arbeitgebers. Denn in diesem Fall ändern sich durch die Übertragung der Pensionsverpflichtung Schuld, Grund und Inhalt.
Anders sähe es nach der BfH-Rechtsprechung aus, wenn nur der Schuldner der Anwartschaft ausgetauscht worden wäre. Das ist hier aber nicht der Fall. Eine Lohnzuwendung ist vorliegend auch nicht wegen eines ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses der GmbH an der Übertragung der Pensionsverpflichtung zu verneinen, meint der BfH weiter. Denn in Fällen des Unternehmensverkaufs habe auch der Arbeitnehmer regelmäßig ein nicht zu vernachlässigendes Eigeninteresse an der Übertragung seiner betrieblichen Altersversorgung auf einen Pensionsfonds und dem damit einhergehenden Wechsel des Durchführungswegs der betrieblichen Altersversorgung. Zu guter Letzt sei der Albert durch die Übertragung der Pensionszusage von der GmbH auf den Pensionsfonds zugeflossene Arbeitslohn auch nicht nach § 3 Nummer 66 ESDG steuerfrei. Denn, so der BfH,
nach § 3 Nummer 66 sind Leistungen eines Arbeitgebers oder einer Unterstützungskasse an einen Pensionsfonds zur Übernahme bestehender Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften durch den Pensionsfonds unter anderem steuerfrei, wenn ein Antrag nach § 4d Absatz 3 ESDG oder nach § 4e Absatz 3 ESDG gestellt worden ist. Die GmbH hat den für die Steuerfreiheit hier erforderlichen Antrag nach § 4e Absatz 3 ESDG jedoch unstreitig nicht gestellt.
Nach allem muss Albert also in den sauren Apfel beißen und den Betrag von 233.000 Euro im Jahr 2010 versteuern. Wir kommen zum Bereich der Lohnsteuer. Die Gerichte müssen sich hier verstärkt mit Streitfragen befassen, die mit der seit 2014 geltenden Neuregelung des Reisekostenrechts einhergehen. Eine dieser Änderungen betrifft die Berücksichtigung von Verpflegungsmehraufwand im Fall der Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber bei auswärtiger Tätigkeit.
Bis 2013 konnte der Arbeitnehmer seine Verpflegungsmehraufwendungen bei auswärtiger Tätigkeit als Werbungskosten abziehen. Eine etwaige Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber war im Gegenzug als sogenannter Sachbezug zu versteuern. Seit 2014 steht dem Arbeitnehmer der Werbungskostenabzug in Form von Verpflegungspauschalen dem Grunde nach zu. Die Versteuerung eines Sachbezugs unterbleibt allerdings. Dafür sind die Verpflegungspauschalen jetzt um die vom Arbeitgeber gewährten Mahlzeiten zu kürzen. Bei Gewährung einer Vollverköstigung beträgt die Kürzung 100%.
Soweit im Grundsatz die neue Rechtslage. Der BfH musste jetzt einen Fall entscheiden, in dem der Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte hatte.
Es handelte sich um den nautischen Offizier Piet, der 2014 jeweils zusammenhängend mehrere Monate auf See an Bord von Schiffen tätig war. In seiner Einkommensteuererklärung machte Piet für diese Zeit auf See die Verpflegungspauschale von damals 24 Euro pro Tag als Werbungskosten geltend. Mit Verweis auf die Vollverköstigung an Bord verweigerte das Finanzamt diesen Abzug. Seinen Einspruch begründete Piet damit, dass eine Kürzung der Verpflegungspauschalen nach § 9 Absatz 4a Satz 8 EStG ausdrücklich eine Tätigkeit außerhalb einer ersten Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers voraussetze. Zwar ordne § 9 Absatz 4a Satz 4 ausdrücklich an, dass die Verpflegungspauschalen auch für Arbeitnehmer ohne erste Tätigkeitsstätte gelten. Dafür, dass die Verpflegungspauschalen im Fall der Mahlzeitengestellung zu kürzen seien, fehle es aber an einer solchen ausdrücklichen Gesetzesanordnung. Diese Argumentation überzeugte weder das Finanzamt noch das angerufene Finanzgericht. Letzteres gewährte Piet die ungekürzten Verpflegungspauschalen allerdings insoweit, als der Arbeitgeber bei einigen Hafenaufenthalten die Mahlzeitengestellung ausgesetzt hatte. Piet wollte sich damit nicht zufrieden geben und rief den BfH an.
Dessen sechster Senat klärt Piet jetzt über die Regelungen in § 9 Absatz 4a EStG wie folgt auf.
§ 9 Absatz 4a Satz 2 definiert die auswärtige berufliche Tätigkeit. Satz 3 legt die im Fall der auswärtigen Tätigkeit anzusetzenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen fest. Satz 4 legt wiederum fest, dass der Ansatz von pauschalen Verpflegungsaufwendungen auch dann erfolgt, wenn der Steuerpflichtige über keine erste Tätigkeitsstätte verfügt. Satz 8 der Vorschrift legt fest, dass und in welchem Umfang im Fall der Mahlzeitengestellung die in Satz 3 geregelten Verpflegungspauschalen zu kürzen sind. Damit enthält Satz 8 lediglich eine Modifikation der in Satz 3 geregelten Höhe der Verpflegungspauschalen für den Fall der Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber. Die Anordnung, dass die Verpflegungspauschalen auch für Fälle einer fehlenden ersten Tätigkeitsstätte gelten, erstreckt sich damit auch auf die Anwendung der Modifikation der Verpflegungspauschale in Fällen der Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber.
Der BfH untermauert sein Ergebnis noch mit Hinweisen auf die Gesetzeshistorie. Auch wer die Formulierung des Absatzes 4a in § 9 EStG als leicht verunglückt ansehen möchte, wird mit dem Ergebnis des BfH letztlich nicht hadern. Nach § 10 Absatz 1 Nummer 4 EStG zählt die im jeweiligen Veranlagungszeitraum gezahlte Kirchensteuer bei der Ermittlung des Einkommens zu den abzugsfähigen Sonderausgaben. Dies gilt allerdings nicht, soweit die Kirchensteuer entweder als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer oder als Zuschlag auf die nach dem Abgeltungssteuertarif ermittelte Einkommensteuer gezahlt wurde. Um diese Regelung ging es in folgendem Fall. Abstrakt formuliert war das der Streitpunkt.
Im Jahr 2015 kam es zur Änderung von Einkommensteuerbescheiden für mehrere zurückliegende Jahre, weil zunächst nach dem Regeltarif besteuerte Kapitalerträge der Abgeltungssteuer unterworfen wurden. Das hatte zur Folge, dass sich die regulär tarifliche Einkommensteuer für die besagten Jahre und ebenso die hierauf festgesetzte Kirchensteuer verringerte. Den Saldo der sich über alle Jahre ergebenden Minderung der regulär tariflichen Kirchensteuer behandelte das Finanzamt im Jahr 2015 als den Sonderausgabenabzug mindernde Kirchensteuererstattungen. Auf die parallel neu festgesetzte Kirchensteuer, auf die Abgeltungssteuer, wandte es hingegen § 10 Absatz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 EStG an, wonach diese Kirchensteuer nicht als Sonderausgaben abzugsfähig ist, weil hierfür eine Ermäßigung bei der Berechnung der Abgeltungssteuer gemäß § 32d Absatz 1 Satz 3 ESDG greift. Wegen der letztgenannten Maßnahme kam es zum Streit mit dem Finanzamt. Weil der Steuerpflichtige nur die per Saldo erstattete Kirchensteuer als Minderung des Sonderausgabenabzugs akzeptieren wollte. Das angerufene Finanzgericht gab der Klage statt. Begründung: Abzugsfähig sei diejenige Kirchensteuer, die nach Maßgabe des Abflussprinzips im Jahr 2015 tatsächlich bezahlt worden sei. Die Minderung dieses Sonderausgabenabzugs dürfe also nur um den Saldo der erstatteten Kirchensteuer erfolgen.
Über die Revision des Finanzamts entschied der BFH nun wie folgt.
Das Sonderausgabenabzugsverbot in den Fällen des § 10 Absatz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 ESDG beruht auf der Erwägung, dass der Sonderausgabenabzug der Kirchensteuer im Anwendungsbereich des Abgeltungssteuertarifs durch eine Ermäßigung der Abgeltungssteuer ersetzt wird. Ein zusätzlicher Sonderausgabenabzug hätte folglich eine nicht gewollte doppelte Wirkung. Dies gilt sowohl, wenn die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragssteuer erhoben wird, als auch für die erstmals durch das Jahressteuergesetz 2010 geregelte und den vorliegenden Streitfall betreffende Variante, bei der die Kirchensteuer als Zuschlag auf die nach dem Abgeltungssteuertarif ermittelte Einkommensteuer festgesetzt und erhoben wird.
Diesen Rechtsgrundsätzen entsprechend erweist sich die Entscheidung des Finanzgerichts als nicht mit den Regelungen in § 10 Absatz 1 Nummer 4 Halbsätze 1 und 2 ESDG vereinbar, meint der BFH. Denn
die Vorinstanz hat nicht berücksichtigt, dass es bei einem Wechsel des Besteuerungsregimes für Kapitalerträge vom regulären Einkommensteuertarif zum Abgeltungssteuertarif zwangsläufig zu einer Herabsetzung derjenigen Kirchensteuer kommt, die nach § 51a Absatz 1 ESTG als Zuschlagsteuer zur regulär tariflichen Einkommensteuer festgesetzt und erhoben wird. Demzufolge fällt der Teil der Kirchensteuer, für den das Sonderausgabenabzugsverbot des § 10 Absatz 1 Nummer 4 Halbsatz 2 ESTG nicht gilt, geringer aus als bei der ursprünglichen Festsetzung. Dies führt im Jahr des Wechsels des Besteuerungstarifs zu einer zumindest fiktiven Erstattung regulär tariflicher und damit als Sonderausgabe abzugsfähiger Kirchensteuer. Um Erstattungen handelt es sich auch, soweit das Finanzamt die Minderung der Sonderausgaben für eine Verrechnung mit der unter dem Abgeltungssteuerregime neu festgesetzten Kirchensteuer genutzt hat. Diese nicht als Sonderausgabe abzugsfähige Kirchensteuer wurde nicht nur rechnerisch ermittelt, sondern tatsächlich durch Verrechnung gezahlt.
Es bleibt also bei der Vorgehensweise des Finanzamts. Der unter das Abgeltungssteuerregime fallende Teil der Kirchensteuer ist nicht als Sonderausgabe abzugsfähig und die erstattete reguläre Kirchensteuer mindert in voller Höhe den Sonderausgabenabzug im Erstattungsjahr. In unserem ersten Fall zur Umsatzsteuer ging es um die Frage, ob eine GmbH, die Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose betreibt, mit ihren Leistungen umsatzsteuerpflichtig ist.
Der Streitfall spielt im Jahr 2014. Die klagende GmbH bewirtschaftete eine Vielzahl von Unterbringungseinrichtungen, unter anderem für Flüchtlinge und Obdachlose, und schloss hierfür entsprechende Verträge mit dem jeweiligen Träger, also Bundesländern oder Gemeinden, ab. Bei der Bewirtschaftung der Unterkünfte übernahm die GmbH die Unterbringung der Personen und stattete die Unterkünfte entsprechend aus. Sie verantwortete auch die Instandhaltung, sorgte für eine personelle Besetzung und stellte teilweise einen Sicherheitsdienst. In ihren Umsatzsteuervoranmeldungen unterwarf die GmbH die Hälfte ihrer aus dem Betrieb der Unterkünfte erzielten Umsätze dem regulären und die andere Hälfte dem ermäßigten Steuersatz. Hiergegen legte sie dann aber Einspruch ein und begehrte die Steuerfreiheit nach § 4 Nummer 18 USTG. Nach der im Streitjahr geltenden Fassung dieser Vorschrift waren unter weiteren Voraussetzungen die Leistungen der amtlich anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege steuerfrei gestellt. Darunter fiel die GmbH eindeutig nicht, weshalb das Finanzamt den Einspruch auch zurückwies. Hiergegen klagte die GmbH und berief sich vor dem Finanzgericht auf die Steuerbefreiung nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe G der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, im Folgenden kurz Richtlinie genannt.
Das Finanzgericht folgte dem nicht. Es entschied zunächst, dass die GmbH eine einheitliche, komplexe, sonstige Leistung eigener Art erbrachte, für die keine Steuerbefreiung nach deutschem Recht einschlägig sei. Das gelte insbesondere für § 4 Nummer 18 USDG, aber auch für alle anderen Steuerbefreiungen. Eine Berufung auf Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe G der Richtlinie lehnte das Finanzgericht ebenso ab. Nach dieser Vorschrift befreien die Mitgliedstaaten die eng mit der Sozialfürsorge oder der sozialen Sicherheit verbundenen Leistungen, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder anderen vom Mitgliedstaat anerkannten Einrichtungen erbracht werden. Die GmbH, so das Finanzgericht, sei aber keine von Deutschland anerkannte Einrichtung, sondern lediglich eine Subunternehmerin im Dienste der öffentlichen Träger. Die GmbH ging in die Revision und erreichte folgendes Urteil.
Entgegen der Ansicht des Finanzgerichts sind die Umsätze der Klägerin steuerfrei. Der Betrieb von Flüchtlingsunterkünften stellt eine eng mit der Sozialfürsorge oder der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistung dar. Entscheidend dafür ist, dass der Personenkreis der Begünstigten im Hinblick auf deren Bedürftigkeit dem Personenkreis der Sachverhalte entspricht, bei denen der EuGH das Merkmal der mit der Fürsorge oder der sozialen Sicherheit eng verbundenen Leistungen bereits bejaht hat. Flüchtlinge oder Obdachlose gehören danach zum begünstigten Personenkreis. Die darüber hinaus notwendige Anerkennung als Einrichtung mit sozialem Charakter kann, entgegen dem Finanzgericht, nicht deshalb verneint werden, weil die Leistungen der Klägerin nicht unmittelbar den begünstigten Personen, sondern den Trägern erbracht wurden. Denn genau dies hat der EuGH in einem aktuellen Urteil vom 8. Oktober 2020, das erst im Laufe des Revisionsverfahrens ergangen ist, abgelehnt. Im Streitfall kann die Anerkennung als soziale Einrichtung insbesondere aus den für den Betrieb der betroffenen Einrichtungen geltenden spezifischen gesetzlichen Vorschriften und der mit diesen Vorschriften verbundenen Kostentragung durch die öffentliche Hand folgen. Hierzu sind aber weitere Feststellungen, insbesondere zu den einzelnen Verträgen der Klägerin mit den jeweiligen Trägern, nötig. Daher wird die Sache an das Finanzgericht zurückverwiesen.
Die allgemeine Erkenntnis aus der Entscheidung ist somit, dass die Unterbeauftragung privater Rechtsträger der Steuerbefreiung grundsätzlich nicht im Wege steht. Für den hier entschiedenen konkreten Fall ist aber noch auf folgende Gesetzesänderung hinzuweisen.
Die hier nicht einschlägige Befreiungsvorschrift des § 4 Nummer 18 USDG wurde mit Wirkung ab 2020 an den Wortlaut des Unionsrechts angepasst. Die Beschränkung auf Verbände der freien Wohlfahrtspflege wurde damit aufgehoben, sodass die Leistungen unserer GmbH nun grundsätzlich auch nach nationalem Steuerrecht begünstigt sein können. Allerdings wurde als zusätzliche Voraussetzung vorgesehen, dass die Einrichtung keine systematische Gewinnerzielung anstreben darf. Die Mehrwertsteuersystemrichtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten die Einführung dieser zusätzlichen Voraussetzung explizit in Artikel 133 der Richtlinie.
Unsere GmbH könnte damit ab 2020 die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 18 USDG nur in Anspruch nehmen, wenn sie keine systematische Gewinnerzielung anstrebt. Anderenfalls stünde ihr die Möglichkeit der Berufung auf Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe G der Richtlinie nicht mehr zur Verfügung, da Deutschland die unionsrechtlichen Vorgaben nun umgesetzt hat. Auch in unserem nächsten Fall ging es um eine Steuerbefreiung, und zwar um die Steuerbefreiung für die Vermietung von Grundstücken. Der vor dem BfH verhandelte Fall betrifft eine grundsätzliche Rechtsfrage, weshalb der BfH das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt hat. Um Folgendes geht es dabei.
Es entspricht einem umsatzsteuerlichen Grundsatz, dass eine Nebenleistung das Schicksal der Hauptleistung teilt. Diese Gesamtbetrachtung gilt für die Bestimmung von Art und Ort der Leistung und für die Anwendung einer Steuerbefreiung bzw. des Steuersatzes. Von dem Grundsatz gibt es aber auch Ausnahmen. Zum einen kann es möglich sein, dass das Unionsrecht den Mitgliedstaaten gestattet oder sogar gebietet, eine einheitliche Leistung für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes aufzuspalten und nur bestimmte Bestandteile zu begünstigen.
Das ist der Grund, warum zum Beispiel Nebenleistungen bei einer Hotelübernachtung nicht dem für Beherbergungsleistungen geltenden ermäßigten Steuersatz unterliegen. Im Streitfall geht es allerdings darum, ob diese bei ermäßigten Steuersätzen mögliche Differenzierung auch bei der Anwendung von Steuerbefreiungen gilt.
Nach § 4 Nummer 12 Satz 1 USDG ist die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken umsatzsteuerfrei. Nicht befreit ist gemäß Satz 2 der Vorschrift unter anderem die Vermietung und Verpachtung von Maschinen und anderen Betriebsvorrichtungen, auch wenn sie wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind. Diese Regelungen entsprechen den unionsrechtlichen Vorgaben des Artikels 135 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Im Streitfall verpachtete ein Unternehmer Stallgebäude zur Putenaufzucht mit auf Dauer eingebauten Vorrichtungen und Maschinen. Dieser Verpachtung lag ein Pachtvertrag zugrunde, der die Verpachtung des Grundstücks und der Betriebsvorrichtungen einheitlich regelte und eine einheitliche Pacht festlegte. Der Kläger war der Auffassung, die Verpachtung sämtlicher Gegenstände sei eine einheitliche Leistung und die Verpachtung des Grundstücks stelle die Hauptleistung dar. Daher sei die gesamte Pacht umsatzsteuerfrei. Das Finanzamt teilte indessen die Pacht in einen steuerfreien und einen steuerpflichtigen Teil auf.
Dagegen klagte der Unternehmer erfolgreich vor dem Finanzgericht. Das Finanzamt ging in die Revision, sodass die Frage nun beim BfH zu klären ist. Dieser führt dazu Folgendes aus.
Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und die Mitüberlassung eingebauter Anlagen stellt erstens eine einheitliche Leistung dar. Die insoweit für den BfH bindenden Feststellungen des Finanzgerichts erlauben es nicht, zwei gesonderte und voneinander unabhängige Leistungen anzunehmen. Zweitens ist diese einheitliche Leistung keine Leistung eigener Art, sondern es dominiert die Vermietung des Grundstücks als Hauptleistung. Dies folgt aus der insoweit eindeutigen EuGH-Rechtsprechung, wonach die Mitüberlassung von Vorrichtungen im Rahmen der Überlassung eines Grundstücks insgesamt eine Grundstücksüberlassung darstellt. Die drittens nun zu klärende Frage ist aber, ob diese einheitliche Leistung Vermietung eines Grundstücks für Zwecke der Anwendung der Steuerbefreiung aufzuspalten ist. Dagegen spricht der in ständiger Rechtsprechung des EuGH bestätigte Grundsatz, dass eine einheitliche Leistung nicht künstlich aufgespalten werden darf. Für eine Separierung spricht allerdings die Vorschrift in Artikel 135 Absatz 2 der Richtlinie, wonach die Vermietung von auf Dauer eingebauten Vorrichtungen und Maschinen von der Steuerbefreiung ausgeschlossen ist. Dies könnte auch dahingehend verstanden werden, dass aus einer einheitlichen Vermietungsleistung diese Elemente herauszurechnen und der Umsatzsteuer zu unterwerfen sind.
Aus der bisherigen EuGH-Rechtsprechung, so der BfH, lassen sich Argumente für beide Möglichkeiten finden. Daher hat er das Verfahren ausgesetzt und den EuGH um Klärung gebeten. Über die Entscheidung des EuGH und den Ausgang des Verfahrens werden wir natürlich berichten. Für die umsatzsteuerliche Praxis ist die Ausstellung bzw. Prüfung ordnungsgemäßer Rechnungen von zentraler Bedeutung. Zwar ist nach der Rechtsprechung des EuGH, der das BMF mittlerweile auch folgt, in gewissen Fällen ein Vorsteuerabzug auch möglich, wenn Rechnungen unzutreffende oder unvollständige Angaben enthalten. Diese Angaben dürfen aber ein gewisses Maß an Unrichtigkeit nicht überschreiten. Das BMF hat nun zwei Schreiben zu Rechnungsabgaben veröffentlicht, in denen es auf jüngere Entwicklungen eingeht. Das erste Schreiben widmet sich den Rechnungsangaben zum Leistungszeitpunkt und führt dazu Folgendes aus.
Nach § 14 Absatz 4 Nummer 6 USTG ist in der Rechnung der Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung anzugeben. Nach § 31 Absatz 4 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung genügt es, wenn als Zeitpunkt der Kalendermonat angegeben wird, in dem die Leistung ausgeführt wird. Der BFH hatte in zwei Urteilen entschieden, dass sich diese Angabe des Kalendermonats aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben kann, wenn nach den Verhältnissen des jeweiligen Einzelfalls davon auszugehen ist, dass die Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. Das BMF schließt hieraus in seinem Schreiben nun, dass die Vermutung des BFH nicht gilt, wenn nicht feststeht, dass die besagten Daten zusammenfallen. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn eine unmittelbar mit der Leistung zusammenfallende Rechnungsstellung nicht branchenüblich ist, vom betroffenen Rechnungsaussteller nicht immer durchgeführt wird oder bei der konkreten Leistung sonstige Zweifel an einem Zusammenfallen der Daten bestehen. Zudem weist es darauf hin, dass Zweifel zu Lasten des den Vorsteuerabzug begehrenden Unternehmers gehen.
Das BMF tritt also bei der Übernahme der erwähnten BFH-Rechtsprechung deutlich auf die Bremse. Empfehlenswert ist daher, auch weiterhin den Leistungszeitpunkt bzw. den Kalendermonat der Leistungserbringung anzugeben und nicht auf die befreiende Wirkung des Rechnungsdatums zu vertrauen. Das zweite Schreiben des BMF vom 7. September 2021 geht auf Anfragen zurück, die an das BMF gerichtet wurden. Der Hintergrund ist eine Regelung im Prostituiertenschutzgesetz.
Nach diesem Gesetz haben sich Prostituierte vor Aufnahme der Tätigkeit bei der zuständigen Behörde anzumelden und erhalten nach der Anmeldung eine Anmeldebescheinigung. Zusätzlich kann eine Anmeldebescheinigung auch in pseudonymisierter Form ausgestellt werden. Man spricht hier von sogenannten Alias-Bescheinigungen. Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes hat zu kontrollieren, ob die in dem Betrieb beschäftigten Personen über eine Anmelde- oder Alias-Bescheinigung verfügen. Liegt ihm nur die Alias-Bescheinigung vor, ist ihm der Klarname nicht bekannt, was unter anderem auch der Zweck der Alias-Bescheinigung ist.
Gemäß § 14 Absatz 4 Nummer 1 USDG hat die Rechnung unter anderem den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers zu enthalten. Wird dafür nun der Alias-Name verwendet, gilt nach dem BMF-Schreiben Folgendes.
Der Alias-Name ist kein falscher Name, sondern ein behördlich genehmigter Zweitname, ähnlich einem Künstlernamen. Daher stellt die Verwendung eines Alias-Namens als Rechnungsaussteller oder als Leistungsempfänger keinen Verstoß gegen § 14 Absatz 4 Nummer 1 USTG dar. Aus den Rechnungen ist daher der Vorsteuerabzug möglich. Voraussetzung ist aber, dass sich der Leistungsempfänger leicht feststellen lässt, die Rechnung neben dem Alias-Namen, also insbesondere auch die ausstellende Behörde, und die Verwaltungsnummer der Alias-Bescheinigung enthält und diese nach Aufforderung im Besteuerungsverfahren vorgelegt wird. Die Verwendung des Alias-Namens als Leistungserbringer ist auch nicht zu beanstanden, wenn durch die Angabe der zutreffenden Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eine eindeutige Identifizierung im Besteuerungsverfahren möglich ist.
Für die Besonderheiten spezieller Branchen hat also auch die Finanzverwaltung ein gewisses Verständnis. Die Grundsteuer schafft es höchst selten in unsere Berichterstattung. Aber auch hier gibt es gelegentlich interessante Fälle. Schuldner der Grundsteuer ist derjenige, dem der Steuergegenstand bei der Feststellung des Einheitswerts zugerechnet wird. Diese in § 10 Grundsteuergesetz festgelegte Zurechnung war Streitpunkt in folgendem Fall.
Hintergrund des Steuerstreits war der Umstand, dass ein Grundstückseigentümer im Januar 2006 ein aus mehreren wirtschaftlichen Einheiten bestehendes Grundstück an eine Grundstücks-KG verkauft hatte. Für das Grundstück bestand allerdings ein Vorkaufsrecht, das der Vorkaufsberechtigte auch ausübte, nachdem er im April 2006 von dem Verkauf erfahren hatte. Aufgrund einer dagegen gerichteten, aber erfolglosen Klage des Grundstücksverkäufers dauerte es allerdings bis September 2010, bis der Vorkaufsberechtigte das Grundstück schließlich notariell erwarb. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten war dabei, abweichend vom ursprünglichen Kaufvertrag zwischen der KG und dem Erstkäufer, im September 2010 vereinbart, da bis dahin die Grundbesitz-KG im Besitz des Grundstücks gewesen ist. Das Finanzamt hatte Anfang 2007 Einheitswertbescheide und Grundsteuermessbescheide auf den 01.01.2007 gegenüber der Grundstücks-KG erlassen. Als es von der rechtskräftigen Ausübung des Vorkaufsrechts erfahren hatte, nahm das Finanzamt eine Neuveranlagung auf den 01.01.2007 vor, rechnete die wirtschaftlichen Einheiten dem Vorkaufsberechtigten zu und erließ entsprechende Grundsteuermessbescheide. Dass er bereits ab 2007 Grundsteuer für das Grundstück zahlen sollte, wollte der Vorkaufsberechtigte nicht hinnehmen.
Doch sowohl sein Einspruch als auch seine Klage blieben erfolglos. Er wurde darüber aufgeklärt, dass er mit der Ausübung des Vorkaufsrechts in alle kaufvertraglichen Verpflichtungen der ursprünglichen Vertragsparteien eingetreten sei. Dies gelte auch für die Regelungen zum Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten Anfang des Jahres 2006. Der BfH hat diese Einschätzung jetzt korrigiert und ausgeführt:
Mit der Ausübung eines Vorkaufsrechts kommt der Kauf zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten nach § 464 BGB unter den Bedingungen zustande, welche der Verpflichtete mit dem Dritten vereinbart hat. Die Bestimmungen des Kaufvertrags, der durch die Abgabe der Vorkaufserklärung zwischen dem Berechtigten und dem Verpflichteten zustande kommt, werden nicht zwischen diesen beiden ausgehandelt, sondern dem Vertrag des Verpflichteten mit dem Dritten entnommen. Allerdings wird die Vertragsfreiheit durch § 464 BGB nicht eingeschränkt. Grundstückseigentümer und Vorkaufsberechtigte können vereinbaren, dass für das Kaufverhältnis zwischen diesen beiden Personen andere Bestimmungen als für das ursprünglich mit dem Dritten geschlossene Geschäft gelten sollen. Das gilt zum Beispiel für Vereinbarungen über die Fälligkeit des Kaufpreises, die ungeachtet der Bestimmungen im ursprünglichen Vertrag immer erst nach der Ausübung des Vorkaufsrechts eintreten kann.
Und diese Grundsätze können auch auf eine von dem ursprünglichen Vertrag abweichende Vereinbarung über den Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten übertragen werden, meint der BfH.
Insbesondere wenn aufgrund des ursprünglich zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Dritten geschlossenen Vertrages Besitz, Nutzen und Lasten bereits vor der Ausübung des Vorkaufsrechts auf den Dritten übergegangen sind, können der Grundstückseigentümer und der Vorkaufsberechtigte den Übergang abweichend auf einen späteren Zeitpunkt festlegen. Das hat das Finanzgericht nicht berücksichtigt. Nach der ausdrücklichen Regelung der Vertragsparteien sollte ungeachtet des Zeitpunkts der Ausübung des Vorkaufsrechts der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten auf den Vorkaufsberechtigten erst im September 2010 erfolgen. Daher wurde der Vorkaufsberechtigte erst zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlicher Eigentümer.
Der BfH hat die strittigen Einheitswert- und Grundsteuermessbescheide gegen den Vorkaufsberechtigten damit aufgehoben. Zum Abschluss möchten wir Sie noch über die vergleichsweise schnelle Reaktion des BMF auf die Verfassungsgerichtsentscheidung zur Vollverzinsung gemäß § 233a AO in Verbindung mit § 238 AO informieren. Nach dieser Entscheidung ist die Vollverzinsungsregelung für Verzinsungszeiträume ab 2019 nicht mehr anwendbar. Mit Schreiben vom 17. September hat die Verwaltung jetzt daraus die verfahrensrechtlichen Konsequenzen gezogen. Für Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 bedeutet das:
Wegen der bis dahin durch das Verfassungsgericht verfügten Weitergeltung der bisherigen Regelung sind alle erstmaligen Zinsfestsetzungen, die Verzinsungszeiträume bis zum 31.12.2018 betreffen, endgültig festzusetzen. Unter Verzinsungszeiträumen sind dabei nur volle Zinsmonate zu verstehen, die spätestens mit Ablauf des 31.12.2018 enden. Im Fall der Änderungen oder Berichtigungen von unter Vorbehalt stehenden Zinsfestsetzungen oder bei Aufhebung des Vorbehalts ist die Zinsfestsetzung für diese Verzinsungszeiträume ebenfalls für endgültig zu erklären. Gleiches gilt für vorläufig oder teilweise vorläufig ergangene Zinsfestsetzungen. Außerdem sind Einsprüche gegen einschlägige Zinsfestsetzungen nunmehr als unbegründet zurückzuweisen, wenn sie nicht zurückgenommen werden. Fälle der Aussetzung der Vollziehung sind zu beenden.
Was die Zinsfestsetzungen für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 angeht, sind erstmalige Festsetzungen zunächst auszusetzen und nachzuholen, soweit und sobald die Ungewissheit durch die vom Verfassungsgericht angeordnete rückwirkende Gesetzesänderung beseitigt ist. Gleiches gilt auch für Änderungen von unter Vorbehalt ergangenen Zinsfestsetzungen und für sonst zu ändernde oder zu berichtigende Zinsfestsetzungen sowie für Aussetzungsfälle.
Da das Urteil des Verfassungsgerichts nur die Nachzahlungs- und Erstattungszinsen gemäß § 233a und nicht auch die anderen Verzinsungstatbestände der AU betrifft, sind vorläufige Festsetzungen von Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Prozesszinsen und Aussetzungszinsen nun für endgültig zu erklären, wenn der Zinsschuldner dies beantragt oder der Zinsbescheid aus anderen Gründen aufzuheben oder zu ändern ist. Gegen solche Festsetzungen eingelegte Einsprüche sind als unbegründet zurückzuweisen. Damit verabschieden wir uns. Wir danken für Ihr Interesse und sagen auf Wiederhören bei unserer November-Ausgabe.